Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute ist Professor Dr. Meryem Schula Ocak zu Gast. Sie ist Medizinerin an der Charité in Berlin und dort Expertin für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen Ihnen.
Ja, guten Morgen.
Frau Schula Ocak, wie erklären Sie das, was Sie sind, die Expertin für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie?
Ich bin eine Fachfrau quasi in der Psychiatrie und hier für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie. Das ist quasi eine Subgruppe der Psychiatrie, die sich um Störungsbilder, Erklärungsmodelle, Behandlungserwartungen etc. von Personen mit Migrations-, Fluchthintergrund und ethnischen Minderheiten etc. quasi befasst, beschäftigt.
Sind Sie eine Art Vermittlerin?
Ich würde schon sagen, indirekt schon. Vermittlerin im Sinne, dass ich eine bestimmte Subgruppe von Personen vielleicht in ihren Störungsbildern im Vergleich zur einheimischen Mehrheitsbevölkerung besser verstehe, besser diagnostisch auch erfassen kann und das quasi in die Mehrheitsgesellschaft oder Kolleginnen und Kollegen transferieren kann. Insofern schon.
Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist Professor Dr. Meryem Schula Ocak. Sie ist Expertin für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. Sie ist uns Corona-konform zugeschaltet. Frau Schula Ocak, warum ist dieser Fachbereich, den Sie gerade schon erklärt haben, warum ist der so wichtig in dieser Zeit?
Der ist nicht nur in dieser Zeit, der ist überhaupt wichtig im Rahmen der Globalisierung und der Migrationsbewegungen, aber auch im Rahmen der gesamten Prozesse, die wir so durchlaufen, verändern sich ja viele Dinge und Personen mit Migrationsfluchthintergrund, ethnische Minderheiten etc. gehören auch zu unseren Kolleginnen und Kollegen, aber auch zu unseren Patientinnen und Patienten. Und insofern wollen wir natürlich diese auch verstehen, abholen, wo sie sind und so auch diagnostizieren. Aber auch therapeutische Möglichkeiten für sie zur Verfügung stellen und ja, entsprechend sie auch diagnostizieren und selbstverständlich auch behandeln.
Wenn Sie sagen, Sie beschäftigen sich mit Menschen mit Migrationshintergrund, mit ethnischen Minderheiten, kommen diese Menschen mit einem Problem oder mit der Tatsache, dass ein Problem nicht erkannt wird?
In der Regel kommen die zu uns, weil sie das Gefühl haben, wir verstehen sie besser oder sie fühlen sich von uns besser abgeholt. Und aber auch, weil sie wissen, dass wir interkulturell offen sind, dass wir eigentlich für alle da sind, die natürlich entsprechende psychische Störungen bzw. Erkrankungen haben. Das spricht sich rum, dass wir die Expertise dafür haben.
Mhm. In welchem Zustand kommen Menschen zu Ihnen?
Sehr unterschiedlich. Also es gibt Patienten, die schwere psychische Störungen haben, schwere psychische Erkrankungen, aber auch mittel- bis schwergradige Störungen. Sie wissen, es gibt sehr viele Zugangsbarrieren und damit auch verminderte Inanspruchnahme des Versorgungssystems. Und wir sind quasi eine Einrichtung, in der diese Zugangsbarrieren so denn die Betroffenen zu uns schaffen zu kommen, weil wir auch sehr spezialisiert sind, diese Zugangsbarrieren reduzieren helfen.
Wenn Sie von Zugangsbarrieren sprechen, sprechen Sie davon, dass es im Leben dieser Menschen bis zu dem Punkt, wo sie sie treffen, diese Möglichkeit, über etwas zu sprechen, eine, ich nenne es mal, eine Disbalance, ein Nichtverstehen zu äußern, dass es das bis dahin nicht gab? Verstehe ich das richtig?
Zum einen ja, weil oftmals ja die verbale Kommunikation nicht gewährleistet war oder oftmals auch auf die rudimentären Deutschkenntnisse der Betroffenen zurückgegriffen wird und leider immer noch auf Laiendolmetscher, das heißt also auf Zufallsübersetzer zurückgegriffen wird oder auf Begleitung, das heißt Verwandte, Bekannte, Freunde zurückgegriffen wird und hier die Kommunikation zwischen Patient und Arzt nicht so gut gelingt, sodass also eine verminderte Inanspruchnahme unserer spezialisierten oder speziellen Behandlungsmöglichkeiten in der Psychiatrie, Psychotherapie sehr spät greifen können teilweise.
Stellen Sie denn fest, wenn diese Menschen zu Ihnen kommen, dass es bestimmte Kulturen gibt, wo überdurchschnittlich viele, ich bleibe mal bei meiner Beschreibung, psychologische Disbalancen vorhanden sind?
Naja, wenn Sie jetzt an die letzten Migrationsbewegungen, an Patienten mit Fluchthintergrund denken, das sind ja oftmals Menschen, die sehr viele schwierige Lebensereignisse, traumatisierende Ereignisse über sich haben ergehen lassen müssen, vor der Flucht, während der Flucht, aber auch nach der Flucht, sodass die tatsächlich überdurchschnittlich, wie Sie so schön formulieren, in einer Dysbalance sind. Das heißt also, nicht wenige haben Traumafolgestörungen wie eine posttraumatische Belastungsstörung, schwere depressive Störungen, Angststörungen etc. entwickelt.
Und was machen diese Störungen, die Sie dann wahrscheinlich auch in einer Anamnese ja feststellen müssen, was machen die mit diesen Menschen im Leben, in dem sie sich jetzt befinden? Nach dieser Reise, die Traumata ausgelöst hat, nach diesen schrecklichen Fluchtwochen oder Monaten, was macht das mit den Menschen?
Also es macht sehr viel mit den Menschen. Zum einen ist es so, dass die Störungen sehr schwerwiegend sein können, dass die Betroffenen letztendlich die Anforderungen hier nicht schaffen, zu den einzelnen Terminen zu erscheinen. Allein bei der Anhörung zum Beispiel könnte es ihnen passieren, dass sie ihre Lebensgeschichte, die Traumatisierungen, weil die teilweise so schwer sind, aber auch nicht in Worte fassbar sind und zum anderen aber auch nicht erinnerbar sind, wiedergeben können. Sie können vergesslich sein, sie können Konzentrationsstörungen haben, sie können massive Schlafstörungen haben. Sie können natürlich auch in ihrer Aufmerksamkeit, in ihrem Auffassungsvermögen etc. sehr, sehr beeinträchtigt sein. Und sie können natürlich auch diese Maßnahmen, die ihnen zugewiesen werden, wie ich sage jetzt mal Sprachkurs, vielleicht gar nicht regelmäßig aufsuchen und dort auch die Sprache entsprechend lernen, weil nämlich die Konzentration oftmals nicht da ist, die Aufnahme, Auffassungsvermögen nicht oftmals da sind.
Wo müssen Sie dann anfangen? Das klingt so, als müssten Sie wirklich Menschen das Leben neu beibringen, das Vertrauen in sich selbst zu wecken. Ist das so?
Ja, ich möchte aber unterstreichen, dass nicht nur wir das machen, sondern es gibt schon viele Kolleginnen und Kollegen, die da durchaus auch sehr gute Arbeit leisten und auch sehr gut mit Personen mit Fluchthintergrund zurechtkommen, beziehungsweise für die auch gute Behandlungsmöglichkeiten anbieten. Was bei uns auf jeden Fall sehr gut funktioniert, ist, dass wir Patienten, die wir nicht verstehen, ob das jetzt die sprachgebundene Verständigungsproblematik ist oder eben auch Kulturgebundene. Wir arbeiten regelrecht mit qualifizierten Dolmetschern. Das heißt also, wir versuchen den Patienten erstmal zu verstehen, worum geht es überhaupt, was hat er vielleicht alles durchleben müssen. Wir überprüfen natürlich die Diagnostik und gucken, was liegt vor und wie können wir dem Betroffenen helfen, beziehungsweise was braucht er.
Dann brauchen Sie aber auch eine Grundakzeptanz dieser Arbeit, dieser Diagnostik, die Sie durchführen. Ich stelle mir das nicht einfach vor.
Insofern haben Sie recht, ja, das ist auch manchmal schwierig, weil in einigen Regionen, Herkunftsländern ja gerade die Psychiatrie, also alles, was mit Psych zu tun hat, sehr stigmatisiert ist und man schämt sich auch so, weil man ja in die Ecke der, bitte in Gänsefüßchen sehen, der Verrückten, der Weggerückten quasi gestempelt wird und deswegen ist es manchmal schwierig, die Störung zu akzeptieren. Auf der anderen Seite ist das Leiden, der Leidensdruck so hoch, dass die Betroffenen sehr dankbar sind, dass wir sie in Behandlung nehmen. So viele Kapazitäten haben wir ja auch nicht, dass wir nicht jeden nehmen können.
Das ist vor allem ein total weites Feld, ne? Also in den Vereinigten Staaten ist Psychotherapie schon längst kein Tabu mehr. Da hat ja irgendwie gefühlt auch jeder zweite so eine Art Therapeut. Bei uns ist Psychotherapie gang und gäbe. Wir haben hier kürzlich im Deutschlandfunk Kultur mit dem Psychoanalytiker Otto Kernberg gesprochen. Ist es wirklich so, dass wir da um Längen mehr Verständnis schon haben als Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Regionen?
Ja, in der Tat, weil dieses Konzept der Psychotherapie ein westliches Konzept ist, was in vielen Regionen der Welt noch gar nicht Einzug gewonnen hat. Das Verständnis einer Therapie, also die Behandlungserwartungen können sehr divergieren, also sehr unterschiedlich sein. Insofern muss ich die Betroffenen erstmal darüber informieren, aufklären, was überhaupt Psychotherapie, vielleicht auch Traumatherapie ist und welche Maßnahmen dazu erforderlich sind. Und ich muss die Betroffenen auch hier da abholen, wo sie sind.
Die Arbeit mit und an der Seele, an der Psyche beschäftigt Professor Mirjam Schuler-Odjak. Ihre Kindheit, was erinnern Sie als erstes?
Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann erinnere ich wie ich als ganz kleines Mädchen am Schwarzen Meer, an der Küste, gibt es so Almen, so Bergketten, wo wir, so Bergzüge, wo wir als Kinder mit den Großeltern und Tieren hingefahren sind. Und da konnten wir eigentlich frei toben, also Pilze sammeln, ja, alles Mögliche machen. Und das habe ich noch als sehr, sehr schön in Erinnerung.
Das, was Sie jetzt beschreiben, ist Ihre Kindheit in der Türkei.
Ja,
In welchem Zeitrahmen bewegen wir uns da?
Das war vor 1970, bevor ich nach Deutschland zu meinen Eltern kam.
Wo genau sind Sie aufgewachsen?
Bis zu meinem kurz vor siebten Lebensjahr war ich am Schwarzen Meer in so einer ländlichen, dörflichen Region geboren und auch dort habe ich gelebt. Ja.
Was gab es, als Sie klein waren und was gab es nicht? Können Sie das sagen?
Ich weiß, dass meine Familie sehr arm war. Also wir hatten schon Grundstücke oder haben Grundstücke, aber die mussten ja beackert werden und das war eine schwierige Zeit. Mein Vater erinnere ich, bis ich nach Deutschland komme, gar nicht so richtig. Da gibt es nur ein Bild, wo er mal da war und alle sagten, dein Vater ist da. Und dann bin ich hingegangen in diesen Raum und da war ein Mann mit Krawatte, weißem Hemd und Anzug und dann hieß es, das ist dein Vater. Und da bin ich hin und habe dann auf seinen Schoß gesessen. Und erinnere mich noch, dass ich mich da ganz unwohl gefühlt habe, weil ich ihn überhaupt nicht kannte. Und ich glaube, ich bin auch ganz schnell weggelaufen. Ich weiß, dass meine Mutter sehr traurig war, dass wir Kinder so wenig zu essen hatten und Verwandte hatten uns geholfen. Ja, das erinnere ich auch. Und wir hatten immer Haustiere. Also wir hatten eine schwarze Ziege, wir hatten Katzen, ich glaube sogar auch einen Hund und Kühe, also verschiedene Tiere. Es herrschte Armut.
Um diese Armut zu verbessern, ist Vater nach Deutschland gegangen, richtig?
Nee, mein Vater ist nicht deswegen nach Deutschland gegangen. Mein Vater wollte irgendwas machen in Istanbul und hat dort erfahren, zufällig, dass die Anwerbeaktivitäten waren und hat sich dann deswegen überlegt, doch mal zu gucken, was überhaupt da los ist und ist zufällig nach Deutschland gekommen.
Und dann ist er, heute bezeichnet man das als Arbeitsmigranten, damals sagte man Gastarbeiter, ist er nach Deutschland gekommen und hat angefangen zu arbeiten.
Genau, 1964 ist mein Vater nach Duisburg gekommen und hat dort unter Tage bei Zeche, also sozusagen im Bergbau, angefangen zu arbeiten. Ja. Und 1968 hat er dann meine Mutter nachgeholt mit meinem jüngsten Bruder und dann etwas später sind wir gekommen, meine Schwester und ich.
Das heißt, Sie sind mit Ihrer Schwester als Kind quasi noch allein in der Türkei geblieben?
Ja, bei den Großmüttern, also mütterlicherseits und väterlicherseits. Wir sind, glaube ich, mal da gewesen.
Und wie haben Sie das erlebt, als es dann hieß, die beiden Mädels kommen jetzt nach? Was war das für ein Moment für Sie?
Ich weiß das noch genau. Ich wollte gar nicht. Ich bin weggelaufen und mein ältester Bruder ist hinterher. Wir sind fünf Geschwister und hat mich dann gepackt. Ich habe gesagt, nein, ich will nicht ins Heidenland. Das weiß ich noch.
Das heißt, Sie wollten nicht nach Deutschland. Sie wollten dort bleiben, wo Sie groß geworden sind.
Ich wollte dort bleiben, ja. Genau. Ja. Ich war, glaube ich, knapp sieben, noch nicht mal sieben, ja. Als ich nach Deutschland gekommen bin, hat mein Vater noch bei Zeche gearbeitet und später bei Krupp, ja. Und meine Mutter war dann beschäftigt in einer Blechwarenfabrik.
Wie schnell haben Sie Deutsch lernen können damals?
Das kann ich Ihnen gar nicht mehr beschreiben, wie schnell das ging. Ich weiß nur, als ich zur Schule ging, wir sind hier angekommen und dann relativ schnell eingeschult worden. Ich weiß nur noch, dass ich Ja und Nein sagen konnte. Ich weiß nur, dass ich in der dritten Klasse von unserem Klassenlehrer sehr gelobt wurde, weil ich ein Wort, nämlich die Straße überqueren, dieses QU, automatisch irgendwie richtig geschrieben habe. Und er war richtig begeistert. Und das sind so Dinge, die so hängen geblieben sind.
Welche Hürden mussten Sie denn überqueren, um in der Familie mitzuteilen, ich möchte Abitur machen und ich möchte studieren?
Ich wollte unbedingt aufs Gymnasium, weil ich habe gedacht, ich möchte nicht so arbeiten wie meine Mutter. Meine Mutter hat Akkord gearbeitet in dieser Blechwarenfabrik. Meine Mutter war nie da. Wir sind morgens selber aufgestanden, zur Schule gegangen und auch beim Hausaufgaben machen. Da war nie irgendjemand da. Ich wollte nicht so arbeiten wie meine Mutter. Und ich weiß noch, dass mein Vater sehr skeptisch war, gesagt hatte, als Mädchen wird man ja geheiratet und dann ist man ja gut versorgt und dann braucht man ja nicht so eine gute Ausbildung. Und damals, das war in den 70ern.
Haben Sie ihm widersprochen?
Ja, habe ich und habe dann, als dann immer noch Nein hieß, mein Lehrer kam zu uns und hat dann mit meinen Eltern gesprochen und dann durfte ich aufs Gymnasium. Letztendlich waren meine Eltern auch zu überzeugen, dass ich das probieren sollte. Also es gab dann überhaupt keine Probleme. Die waren offen dann gegenüber dem Gymnasium.
Und wie muss ich es mir vorstellen? Dann haben Sie irgendwann gesagt, ich studiere Medizin. War die Familie stolz auf Sie?
Ja, es gab da sicherlich noch einige Hürden, aber am Anfang waren sie auch skeptisch und ich habe dann gesagt, doch, ich möchte gerne verschiedene Sachen ausprobieren. Also zunächst wollte ich eigentlich Biochemie studieren, weil ich Chemie-Leistungskurs hatte und das toll fand. Irgendwie bin ich dann drauf gekommen, Neurologie könnte ganz gut sein, aber letztendlich habe ich dann mich für Medizin entschieden und hatte dann einen Platz in Hannover an der Medizinischen Hochschule. Ja, und dann waren meine Eltern natürlich sehr stolz. Und da gibt es auch so eine kleine Episode, wo sie wissen, damals, das kann man mit heute nicht so vergleichen, waren ja sehr wenige Arbeitsmigranten da, auch Kinder von denen, aber auch Familien. Es gab viele, viele Männer, die alleine da waren, die später ihre Familien nachgeholt haben. Da gab es mehrere Freundinnen von meiner Mutter, die gesagt hatten, du kannst doch nicht deine Tochter ganz weit weg schicken. Hannover und Duisburg waren ja doch ein großer Abstand sozusagen. Und damals war das so, dass gesagt wurde, Mensch, fahr doch mal mit deiner Tochter mit. Du kannst sie nicht alleine fahren lassen, ganz weit weg, ganz alleine, also fernab der Familie. Und meine Mutter überlegte sich tatsächlich und ich habe dann gedacht, okay, die kommt jetzt mit, kann ja für mich gut sorgen, ist ja toll, ich bin super versorgt. Und mein Vater war im Schichtdienst und habe ich gesagt, was macht Papa? Dann soll er alleine nach Hause kommen, kochen, putzen und alles selber machen. Das ist doch eigentlich schwierig und das war auch für sie nachvollziehbar. Und dann hat sie gesagt, das ist ja Blödsinn, dass ich mitkomme.
Das klingt für mich, als hätten Sie sich emanzipiert in der eigenen Familie.
Ja, ich glaube aber, dass das ein gemeinsamer Prozess war. Ich bin mit ein, zwei Schritten vorausgegangen und habe dann letztendlich geguckt, wie ist das überhaupt? Kann ich noch weitergehen, ohne dass das knallt? Es hat auch zwischendurch ein paar Mal geknallt, ja. Es gab doch erhebliche Konflikte, aber die haben wir gemeinsam dann doch irgendwie bewältigt. Also letztendlich haben meine Eltern es zugelassen, dass ich diesen Weg gehen konnte. Und es gab zwar, wie eben erwähnt, Widerstände, aber sie waren irgendwann auch bereit, diese aufzugeben.
Diese interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie, das haben wir schon besprochen, spezielles Fachgebiet. Können Sie noch mal erklären, wie kam es zum Interesse für dieses spezielle Fachgebiet?
Ich habe nach dem Studium überlegt, was will ich machen und hatte im Studium über viele Jahre Neuroanatomie-Kurse. Das heißt, ich war dort Tutorin und habe also jüngere Semester bei den Arbeiten quasi unterstützt und habe dann Interesse für die Neurologie gewonnen und habe dann beschlossen, Neurologin zu werden und hatte eine sehr, sehr gute Stelle in Göttingen an der Uni und wollte unbedingt Neurologie machen und habe also erstmal mehrere Jahre in der Neurologie verbracht und brauchte für den Facharzt ein Jahr Psychiatriezeit und bin deswegen für ein Jahr damals nach Hildesheim in das Niedersächsische Landeskrankenhaus rotiert quasi und wollte danach wieder zurückgehen. Das Interessante war, dass ich dann irgendwie gedacht habe, nun bin ich da und das hat mir irgendwie auch Spaß gemacht, auch in der Psychiatrie. Und dann dachte ich, jetzt könnte ich ja, wenn ich hier bin, eigentlich beide Fachärzte machen, also Psychiatrie auch. Und bin also dort geblieben und für diese spezielle Qualifizierung habe ich mich dann wahrscheinlich durchgerungen oder ist es ein Prozess gewesen, nachdem ich sehr viele Patienten mit Migrationshintergrund, Fluchthintergrund gesehen habe und die Not und das Leid oder den Leidensdruck dieser mitbekommen habe. Ich habe gesehen, hier ist eine riesen Marktlücke. In Gänsefüßchen Marktlücke, eine riesen Bedarfslücke, wo wirklich in der Versorgung und auch in der Forschung und Behandlungskonzeption etc. eine Menge zu tun ist.
Kann es sein, dass das Interesse auch gewachsen ist, weil Sie selbst ja auch so einen Weg gegangen sind, weil Sie ja selbst auch sich von einer Kultur in eine andere Kultur bewegt haben und wieder anfangen mussten?
Das kann auch sein, dass das halt tatsächlich mit meiner eigenen Geschichte, mit meinem eigenen Background auch zu tun hat, dass ich speziellen Blick gerade für die Bedürfnisse bzw. die Sorgen eben speziell dieser Gruppe von Patienten mit Migrationshintergrund, Fluchthintergrund aufmerksam geguckt habe. Ja, das kann durchaus auch zusammenhängen.
Sie haben vor 10 Jahren ein Projekt geleitet, das sich mit Suizidgedanken türkischer Frauen beschäftigt hat. Beende dein Schweigen, nicht dein Leben, hieß dieses Projekt. Wie vielen Frauen ging, wie viele Frauen geht es denn so? Wie viele Frauen sind Ihnen begegnet?
Ich kann die Frage konkret nicht beantworten. Wir haben sicherlich im Laufe meiner bisherigen Berufserfahrung, in meinem Berufsleben, habe ich bestimmt sehr viele Frauen gesehen, die in Krisen waren, die massive Probleme hatten, die aber auch im Rahmen von depressiven oder anderen Erkrankungen tatsächlich suizidal waren, Lebensüberdrussgedanken hatten, also latent bis akut suizidal waren. Ich kann konkrete Zahlen gar nicht nennen. Vielleicht noch ergänzend, dass ich ja eine Frau bin und Frauen natürlich gerne zu Frauen gehen und sich dann entsprechend vielleicht auch in Gänsefüßen einer Landsfrau, wenn es türkeistämmige Personen mit Migrationshintergrund sind, eher öffnen als vielleicht Einheimischen.
Und dann kommen die Frauen zu Ihnen, die eben nicht das erleben, was Sie erlebt haben. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man so Hürden überwinden musste, dass Sie in der eigenen Familie auch überzeugen mussten, dass Sie auf eine Akzeptanz in der Familie, dass Sie dahin arbeiten mussten. Sind das die Frauen, die das dann eben nicht erleben, sondern die genau die andere Seite durchgemacht haben? Ist das richtig?
Durchaus. Ja, ich will nicht sagen alle Frauen, aber es gab durchaus welche darunter, die tatsächlich familiäre Konflikte bezüglich jetzt Verheiratung oder eben Freiheiten ausüben von, ich sag mal, Hobbys oder eben alleine reisen oder irgendwo hingehen. Da gab es schon sehr vielfältige Konflikte, die beschrieben wurden, weswegen auch die Frauen letztendlich keinen anderen Lösungsweg für sich gesehen haben und den Weg eben über die Suizidalität gehen wollten.
Über welche Probleme wird da gesprochen, wenn Frauen zu Ihnen kommen und sagen, ich denke an Selbsttötung. Was für Probleme tragen die mit sich herum? Können Sie uns die beschreiben?
Letztendlich geht es ja darum, dass häufig Partnerkonflikte da sind. Also Partnerkonflikte mit Ehemann, mit Verlobten, mit Freund, mit wem auch immer. Manchmal aber auch mit Vater, mit Bruder, also auch beispielsweise Männern in der Familie gibt es sicherlich erhebliche Konflikte. Es gibt aber auch Konflikte zum Beispiel auch nicht nur zu männlichen Familienmitgliedern, auch zu Müttern oder zu Schwiegermüttern vor allen Dingen, die oftmals sich in die Beziehungen dieser Frauen einmischen, aber auch Familien in der Türkei, also die fernab beispielsweise sind, die nie in Deutschland waren, die also hineinregeln, hineinregieren möchten oder bestimmen möchten, wie man hier zu leben hat oder eben nicht zu leben hat. Oder es sind auch finanzielle Probleme. Also die beschriebenen Konflikte sind tatsächlich sehr, sehr bunt und sehr vielfältig.
Was ist der Ausweg? Was besprechen Sie mit diesen Frauen? Ist der Ausweg Selbstständigkeit? Ist der Ausweg eigenes Einkommen? Ja, eine Emanzipation, so wie Sie sie erlebt haben, zum Beispiel in Ihrer Familie.
Kommt drauf an. Also manchmal ist es so, je nachdem, was für ein Konflikt es sich handelt, würde ich tatsächlich mir erstmal das anhören, worum es geht. Ich würde auch gucken erstmal oder in Erfahrung bringen, was möchte die Betroffene selbst? Was würde den Betroffenen tatsächlich helfen? Und in diesem Zusammenhang ist das manchmal sehr hilfreich, auch die andere Seite, wenn es um Partnerkonflikte geht, den Partner dazu zu rufen. Oder einfach, wenn es um familiäre Konflikte sind, vielleicht auch von Familienmitglieder hinzuzubitten und mit denen nochmal das zu besprechen. Oftmals ist es so, dass die andere Seite das noch gar nicht so gesehen hatte, dass die eine ganz andere Vorstellung hatte. Und manchmal ist es auch ganz hilfreich, so einen Perspektivwechsel zu machen. Das bedeutet, dass die Frauen sich mal in die Position, ich sag mal, des Partners hineinversetzen und aus seiner Perspektive gucken, um ihn einfach besser zu erfassen und dadurch auch vielleicht gemeinsam an einem Strang ziehen zu können, eine Lösung finden zu können. Und in manchen Situationen ist es tatsächlich so, dass vielleicht auch eine Trennung für die Betroffenen, das müssen die natürlich selber entscheiden, eine gute Lösung wäre.
Das stelle ich mir aus Ihrer Sicht aber sehr schwer vor, weil Sie den Frauen helfen, weil Sie ihnen beispringen und weil Sie ja wahrscheinlich auch eine Angriffsfläche bieten. Also wie häufig hören Sie auch sowas wie, hören Sie auf zu reden, Sie haben mir gar nichts zu sagen oder ich kümmere mich selbst um meine Frau. Wie häufig stehen Sie wirklich da so am bildlich am Abgrund?
Also aktuell nicht, aber früher, es gab schon Situationen, wo mir Ehemänner oder Partner gesagt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, du gehst hier zu weit. Wenn meine Beziehung kaputt geht, werde ich dich dafür verantwortlich machen. Es gab schon solche Bedrohungen, aber bislang keine ernsthaften.
Interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie, das ist das Fachgebiet von Professor Meriam Schuler-Oczak. Sie arbeitet an der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig Krankenhaus. Kann man sagen, wie lange es, wir haben das vorhin ja schon versucht, wie lange es diese Fachrichtung, in der sie gibt, so gibt, wie Sie sie kennen?
Die Fachrichtung transkulturelle Psychiatrie, das ist ja ein Teilgebiet der Sozialpsychiatrie, also ein Teilgebiet der Psychiatrie. Die gibt es schon seit längerem in anderen Ländern wie den Staaten oder Kanada, gibt es sie schon seit den 70er, 80er Jahren, in Deutschland eher seit den 90er Jahren. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde hat ja auch ein Referat dafür in den 90er Jahren gegründet, weil sie auch gesehen hat, das ist ein wichtiges, wesentliches Fachgebiet oder Bereich, der auch in der großen Fachgesellschaft vertreten sein sollte. Die Professur, die ich habe, ist die einzige in Deutschland. Es gibt in anderen Ländern Professoren für kulturelle Psychiatrie, also die Bezeichnungen sind unterschiedlich, oder eben für transkulturelle Psychiatrie.
Was hat das Jahr 2015 gemacht mit Ihrer Arbeit?
2015, also ich bin ja auch vorher schon in diesem Bereich tätig gewesen.
Also wir sprechen über die Flüchtlingskrise, so wie wir sie in Europa, Deutschland erlebt haben.
Ja, aber wir hatten ja auch vorher zum Beispiel auch Geflüchtete aus dem ehemaligen jugoslawischen Regionen, aber auch aus anderen Bereichen der Welt sozusagen. Und 2015 ist eine sehr große Menge an Personen, die traumatisierende Lebensereignisse durchlaufen haben, nach Deutschland gekommen. Und damit ist natürlich der Bedarf sehr groß gewesen, sich dieser Menschen anzunehmen. Das heißt also, wir haben bei uns natürlich auch entsprechend viel mehr Betroffene betreut. Wir waren aber auch in einigen Einrichtungen, haben die auch entsprechend betreut. Wir haben auch Studien zur Symptombelastung dieser Menschen durchgeführt oder auch eine große repräsentative Untersuchung über geflüchtete Frauen 2016 durchgeführt im Auftrag der Staatsministerin damals, Aydan Özos. Und ja, es hat auch nicht nur in die Forschung, sondern auch in die Lehre ist ja das Thema aufgenommen worden, dass wir dort auch entsprechend in zum Beispiel Vorlesungen und so weiter.
Ich würde sehr gerne mit Ihnen über diese traumatisierten Geflüchteten noch etwas intensiver sprechen. Woran merken Sie, dass da gerade ein Mensch vor Ihnen steht, der massiv Unterstützung braucht?
Zunächst einmal machen wir eine ausführliche, genaue Anamnese. Und wir arbeiten mit Dolmetschern, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Wir schauen uns den Menschen sehr genau an und schauen erstmal, welche Symptome, welche Beschwerden, seit wann etc. etc. Und auch mit unserer klinischen Expertise, die wir haben, und teilweise auch Testdiagnostik, erkennen wir schon sehr genau. Wir beobachten die Betroffenen auch, also jetzt wir im multiprofessionellen Team mit verschiedenen Berufsgruppen. Ich glaube, dass wir uns ein sehr gutes klinisches und auch diagnostisches Bild über die Betroffenen machen und so dementsprechend auch das Leid der Betroffenen auch erkennen.
Welche Fragen stellen Sie? Was müssen Sie herausfinden?
Ich muss zum einen wissen, woher kommt der Betroffene? Ist er orientiert jetzt also im Hier und Jetzt? Welche Lebensereignisse hat er zum Beispiel durchlaufen? Welche Symptome, also Beschwerden schildert er? Welche Beeinträchtigungen hat er durch diese? Was hat er bislang alles probiert? Was funktioniert noch gut? Was hilft? Und so weiter.
Wenn man traumatisiert ist als Geflüchtete oder Geflüchteter, inwieweit kann man die eigene Festplatte auf der physischen Ebene eigentlich resetten?
Indem man zum Beispiel diese traumatisierenden Störungen behandelt. Das heißt also auch diese Erlebnisse, die die Betroffenen, die einen massiven Einfluss auf deren Befindlichkeit quasi auch, ich sag mal, durch die traumazentrierte Psychotherapie oder überhaupt durch die Behandlung erzählbar machen und denen ein Stück weit auch einen Vergangenheitscharakter geben. Das bedeutet also, dass dadurch auch, wie Sie bezeichnen, die Festplatte auch neu bearbeitet wird, beziehungsweise die alten Erinnerungen ein Stück weit auch durch neue Lebenserfahrungen überdeckt werden, überschrieben werden oder anders formuliert, die Erlebnisse in die bisherigen Lebenserfahrungen etc. integriert werden und dadurch diese massive Belastung verlieren.
Wie hoch ist Ihre Erfolgsquote bei dem, was Sie da machen, diese positiven Sachen überwiegen zu lassen und die negativ erlebten Sachen von den Festplatten, ich bleibe mal bei dem Wort, runterzunehmen?
Es kommt immer darauf an, wie schwer die Betroffenen gestört sind, also wie intensiv all diese Dinge sind. Und zudem auch hängt es davon ab, wie die Lebensumstände hier auch sind. Denn es gibt wunderbare Studien im Ausland, aber auch hier in Deutschland inzwischen, wo die Betroffenen, wenn sie in diesen Asylbewerberwohnheimen, also in diesen Unterkünften, in engen Behausungen, wenig Rückzugsmöglichkeiten, wenig Privatsphäre etc. haben, ist es natürlich schwieriger, die Behandlung wirklich schnell zu einem guten Ergebnis zu bringen, weil diese Umstände die Betroffenen tatsächlich daran hindern, gesund zu werden in Gänsefüßchen. Es gibt Untersuchungen, je länger die Betroffenen in solchen Unterkünften verbleiben müssen, desto kränker werden sie.
Und dann entstehen doch auch diese Aggressionen. Also auch davon haben wir gehört, dass diese Menschen aggressiv werden in den Unterkünften.
Richtig, genau so ist es, weil Sie müssen sich das mal vorstellen, wenn die Betroffenen gerade jetzt auch im Rahmen der Covid-19-Pandemie in diesen Unterkünften sind und auch, Sie wissen, Quarantäne oder eben Ausgangssperre, die sind dann da und drehen wahrscheinlich im Kreis und müssen zusehen, dass sie zum einen mit ihrem Bewegungsdrang, aber auch die engen Behausungen, wenig Rückzugsmöglichkeiten etc., also da potenziert sich eine Menge, dass dann da tatsächlich entsprechende Spannungen entstehen und auch aggressive Ausbrüche vielleicht auftreten, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Wie finden Sie denn heraus, welche Geflüchteten wirklich traumatisiert sind und welche Menschen angeben, traumatisiert zu sein?
Letztendlich geht es ja auch darum, ich kann nicht jemanden gleich sehen und sagen, der ist traumatisiert, der ist nicht, sondern ich muss ihn erstmal kennenlernen. Und die Dinge, die er berichtet, müssen entsprechende Kongruenz haben. Das heißt also, ich bin ja auch mit meiner klinischen Erfahrung, es ist ja nicht so, dass ich jemanden zum ersten Mal sehe, sondern ich weiß die Kriterien, die diagnostischen Kriterien. Ich sehe den Patienten und kann das ja auch zusammenbringen. Also ich denke, dass die Kriterien, die dafür entsprechend gegeben sind, im Diagnosemanual zum Beispiel, die müssen erfüllt sein. Und wenn ich das bei den Patienten entsprechend sehe und das klinische Bild passt, ja.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie dann trotzdem sehen, dass Menschen, die geflüchtet sind, die traumatisiert wurden, dass die sich aber in Deutschland eben nicht integrieren können?
Zum einen, glaube ich, handelt es sich nicht um die Mehrheit, sondern es ist ja eine Minderheit. Wenn Sie jetzt an diese jungen Männer beispielsweise denken, die da negativ aufgefallen sind. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die Betroffenen, Sie müssen sich das ja auch so vorstellen, die haben ja häufig ihre Heimat verloren. Die wissen nicht, ob sie je wieder zurück können, ihre kulturelle Identität, ihre Sprache, ihre Lebensgewohnheiten etc. Die haben ja, wenn sie in der Diaspora oder in der Fremden, so wie hier, wenn sie die aufgeben würden, wenn sie diese familiären Konzepte etc. alles aufgeben würden und so hier quasi sich sehr schnell integrieren würden, könnte es sein, dass sie dekompensieren, also dass es ihnen wirklich schlecht geht, weil sie ihre Identität verlieren. Ich glaube, dass man den Betroffenen tatsächlich Zeit lassen muss und nicht innerhalb von 3 Jahren von ihnen erwartet, Mensch, integrier dich doch endlich, du kriegst das. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Man muss denen auch die Bedingungen schaffen. Also in diesen Unterkünften, wie vorhin beschrieben, ist die Integration, ich glaube, sehr schwierig. Und ich denke, dass sie, sobald da Normalität hergestellt werden kann für die Betroffenen, dann denke ich, kann die Integration viel einfacher geschehen. Normalität bedeutet, wenn sie also ihre Unterkunft haben. Und ich glaube auch, dass so Patenfamilien oder Unterstützung, Ehrenamtliche etc. durchaus auch die Integration erleichtern können. Aber wenn die Betroffenen an jeder Ecke mit, ich sag mal, diskriminierend rassistischen Äußerungen konfrontiert werden, ist das schwierig, die Integration zum Gelingen zu bringen.
Ich würde gern mit Ihnen noch über die Situation sprechen, in der wir gerade leben. Diese Zeit, in der wir leben, welche psychischen Baustellen hinterlässt diese Pandemie, dass Enkel, die Oma und Opa zum Geburtstag nicht umarmen dürfen, dass die Kindergruppen nicht miteinander spielen dürfen? Was passiert mit uns gerade?
Letztendlich werden wir jetzt in eine ganz neue Situation versetzt, von jetzt auf gleich, dass unsere sozialen Kontakte wegbrechen, dass wir nicht mehr miteinander diese Nähe verspüren. Wir brauchen ja Kontakte, wir brauchen die Nähe, wir brauchen auch körperliche Berührung, Umarmung und so weiter. Das alles könnte dazu beitragen, dass wir später tatsächlich auch bei unseren Kindern Verhaltensauffälligkeiten im Sinne von, dass Berührungen unangenehm werden könnten oder diese Entfremdungen entstehen können. kommt natürlich darauf an, wie lange die Pandemie dauert und wie lange diese Isolierungen etc. stattfinden.
Könnten wir jetzt schon gegensteuern?
Ich denke schon. Ich denke, dass man tatsächlich durch soziale Medien, durch Videos, Skype und was auch immer, regelmäßig in Kontakt bleiben und sobald es dann möglich ist oder wenn wir getestet sind oder geimpft sind, noch besser, dass wir dann gleich nochmal aufeinander zugehen und wirklich viel nachholen.
Professor Meriam Schuler-Orjak, ich danke Ihnen sehr für den Einblick in ein wirklich spannendes Fachgebiet der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.